Auf oder doch zu? Fast täglich ändert sich die Lage in der Straße von Hormus. Wie sehr die Weltwirtschaft vom Schiffsverkehr durch dieses Nadelöhr abhängt, dürfte viele überrascht haben. Vermutlich vor allem Donald Trump. Die Folgen der Blockade sind weitreichend. Steigende Energiepreise, nervöse Märkte, unzufriedene Wähler. Und die NATO? Im Bündnis ist man sich uneins. Während Washington auf militärische Härte setzt, wächst in Europa der Zweifel. Trumps riskante Alleingänge und rhetorische Entgleisungen werden zunehmend kritisch gesehen. Gleichzeitig verschärft auch Washington den Ton. Gefolgschaft wird gefordert und der Zweifel an der NATO fast minütlich wiederholt. In diesem Beziehungsklima sucht Europa trotz sicherheitspolitischer Abhängigkeit seinen eigenen Kurs. Neues Selbstverständnis. Emanzipiert sich Europa von Trumps Amerika? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Agnieszka Brugger, stellvertretende Chefin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, CDU und CSU. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Herr Hart, der Kanzler, Ihr Chef bei der CDU, hat in Paris vor ein paar Tagen vor einer multidimensionalen Krise gewarnt. Was meint er damit?
Dass wir eben eine Krise haben, die durch diese kriegerischen Umstände ausgelöst ist, die durch die Folgen dieses Krieges, die aber weitreichende Auswirkungen auf andere Politikbereiche haben. Also nicht zuletzt natürlich auf die Wirtschaft, aber eben auch auf das Verhältnis der Europäer zu Nordamerika, der Europäer untereinander. Deswegen ist es schon eine Kunst, jetzt die Bälle alle in der Luft zu halten und dafür zu sorgen, dass am Ende auch alle in den Händen landen und nicht auf dem Boden. Ich glaube, dass das, was wir die letzten Tage in Paris erlebt haben, dass die drei großen Europäer, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die wichtigsten Player in der NATO und Europa, klar gesagt haben, nach dem Krieg sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn es notwendig sein sollte, auch für die Sicherheit in der Straße von Hormuz. Also das sind so Botschaften, die ich glaube, die wir als europäische Bürgerinnen und Bürger brauchen, aber die man auch in Washington hoffentlich richtig versteht.
Italien war auch dabei, nicht ganz unwichtig, glaube ich, im Konzert der Europäer. Frau Brugger, wenn der Kanzler aber jetzt warnt vor diesen multidimensionalen Krisen, muss man nicht sagen, wir sind schon längst in dieser Krise drin, mit Blick auf die Ukraine, auf die Schwächen der Weltwirtschaft und jetzt eben dem, was da im Nahen Osten passiert?
Absolut. Und es gibt ja noch viel mehr Dimensionen, allein was das auch für den Hunger weltweit bedeuten wird. Und die Energieversorgung ist das eine, aber auch mit Blick auf unser originäres Sicherheitsinteresse in Europa, wenn wir uns anschauen, was in diesen wenigen Wochen an Luftverteidigung wirklich verschossen wurde und wissen, wie knapp eigentlich die entsprechenden Systeme sind und wie sehr sie in der Ukraine benötigt werden, dann hat das unfassbar viele negative Folgen auch auf unsere eigene Sicherheit. Und trotzdem ist Herr Merz da auch nicht auf dem Platz. Also wenn der Nationale Sicherheitsrat jetzt sich mit der Frage der Energieversorgung beschäftigt, dann frage ich mich, was eigentlich die ganzen letzten Wochen passiert oder eben nicht passiert ist.
Geht das an die Adresse Ihres Chefs oder doch eher an die Wirtschaftsminister?
Ich glaube, dass wir tatsächlich kein Problem mit Versorgungssicherheit im Bereich der Kraftstoffe haben oder auch des Gases. Aber dass wir natürlich mit den Folgen der Preise zu leben haben. Wir haben auch bei Kerosin, so wie ich heute gelernt habe, kein Problem hier in Deutschland. Es könnte aber natürlich sein, dass in anderen Ländern der Erde Probleme mit Knappheit von Kerosin auftreten. Und wenn dann von Deutschland aus Langstreckenflüge auf andere Kontinente gemacht werden, zum Beispiel nach Fernost, und dann ist dort, dann ist da kein Kerosin vorhanden, um das Flugzeug wieder zu betanken, kann das auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Aber dagegen kann die Bundesregierung natürlich nur eingeschränkt etwas tun. Wir haben in Deutschland eine vernünftige Bevorratung, was diese Kraftstoffe angeht. Und wir haben auch eine eigene Produktion, zum Beispiel von Kerosin. Also von daher, glaube ich, ist das ein Thema gewesen, was nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber die Preise, die Kosten, die damit verbunden sind, die belasten uns natürlich alle.
Kommen wir noch einmal von Versorgung mit Kraftstoffen zurück zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Die Europäer sagen mehrheitlich, das ist nicht unser Krieg. Sie sind ein exzellenter Kenner der Politikszene in den USA. Wie kommt das in den USA an, wenn die Europäer so dezidiert sagen, wir wollen eigentlich mit diesem Krieg nichts zu tun haben?
Also die Aussage ist ja von unserem Koalitionspartner getätigt worden. Ich glaube zuerst vom Vorsitzenden der SPD und dann vom Verteidigungsminister, vom Bundeskanzler so nicht. Aber ich glaube, es steht dahinter einfach die Feststellung, dass wir weder gefragt wurden, ob das der richtige Weg ist, noch dazu geraten hätten. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass der Iran sich nicht atomar bewaffnen darf, dass die Raketen, das Raketenprogramm des Iran auch eine Gefährdung nicht nur für Israel, sondern auch für uns darstellt. Und dass der Iran einer der Hauptterrorsponsoren in der Welt ist, insbesondere in der Region, aber auch darüber hinaus. Und dass das gestoppt werden muss. Aber wir haben eben nicht geglaubt, dass das mit den militärischen Mitteln möglich ist. Und ich hoffe, dass es trotz allem jetzt zum guten Ende geführt werden kann. Und wir Deutsche haben uns solidarisch mit den Amerikanern gezeigt, anders als andere europäische Länder. Ich glaube, wir sind ein guter Partner für Amerika auch weiterhin.
Ich will noch mal nachfassen. Sie haben dieses Zitat jetzt so ein bisschen Richtung Koalitionspartner geschoben. Sie wissen aber auch, Herr Trump hat das ausdrücklich mit Herrn Merz in Verbindung gebracht, dieses Zitat. Also was für Folgen hat das für das Verhältnis der NATO-Staaten untereinander?
Also das ist richtig. In Amerika wurde auch ich damit konfrontiert. Merz habe das gesagt. Ich stelle das allerdings dann richtig, erkläre aber auch den Hintergrund und sage, wenn man als US-Präsident die Solidarität der NATO-Partner will, dann muss man halt auch die Regeln der NATO insofern beachten, dass es Gremien gibt, in denen dann konsultiert wird, in der untersucht wird, wie ist die Bedrohungslage, welche Form von NATO-Unterstützung ist gefragt. Das hat der US-Präsident alles nicht getan, weil er wahrscheinlich glaubte, das wäre alles in wenigen Tagen zu Ende. Und Netanyahu und er könnten den strahlenden Ruhm des Erfolges, den Iran in die Knie gezwungen zu haben, einfahren. Das ist so nicht gekommen und dann sucht man vielleicht auch nach Schuldigen.
Frau Brugger, wenn jetzt Klingbeil sagt, das ist nicht unser Krieg, ist das nicht vielleicht sogar schon so etwas wie ein Ausdruck dieses neuen Selbstbewusstseins, das man in Europa auch gegenüber den Amerikanern aufbauen will? Und würden Sie sagen, das ist gut und richtig?
Also es braucht auf jeden Fall ein neues Selbstbewusstsein, aber vor allem auch mehr praktische Unabhängigkeit und mehr eigene Macht, weil wir ja auch einfach sehen, wie erratisch, wie gefährlich, wie strategielos diese Strategie von und Donald Trump nicht nur dort in der Region ist. Ich meine, wir haben offensichtlich ja schon vergessen, was die letzten Wochen in diesem Jahr insgesamt los war. Die Grönland-Debatte, Venezuela, die Debatten rund um die NATO und die Münchner Sicherheitskonferenz. Und natürlich müssen wir uns da unabhängiger machen, einfach auch um weniger erpressbar zu sein. Ob der Satz jetzt die allerklügste Formulierung war, die man wählen konnte, ist ja eine Steilvorlage, dass Donald Trump dann antwortet, dann ist die Ukraine auch nicht unser Krieg, ist das eine. Aber dass man sich an diesem Krieg nicht beteiligt und dass man sich da nicht mit reinziehen lässt in einen völkerrechtswidrigen Krieg, der offensichtlich eben keinem Plan folgt und für den es irgendwie kein gutes Szenario gibt, ist aus meiner Sicht definitiv keine falsche Entscheidung. Ich meine, im besten Fall ist es ja so, dass dieses Regime am Ende wahrscheinlich verjüngt, brutalisiert, zwar mit weniger militärischen Fähigkeiten, aber doch auch gestärkt aus dieser Situation hinausgeht, weil eben die USA ihre Kriegsziele nicht erfüllen konnten. Über die Folgen haben wir gesprochen. Ob das jetzt zu einer schnellen Lösung kommt, das weiß man nicht. Und dann ist man vielleicht in einer Situation, wo man ein schlechteres Abkommen hat, als das Abkommen, das Donald Trump in seiner ersten Amtszeit mit Blick auf das iranische Nuklearprogramm gekillt hat.
Möglicherweise, darüber wird ja auch spekuliert, wird das neue Abkommen sogar hinter das Abkommen von Obama zurückfallen müssen, dass man noch weniger die Trümpfe sozusagen in der Hand halten kann. Aber auch nochmal, um auf diesen Streit innerhalb der NATO-Partner zu sprechen zu kommen. An was für einem Punkt sind wir eigentlich? Ist dieser Streit um die richtige Strategie dem Iran gegenüber momentan vielleicht sogar noch tiefer gehender als der Streit, den man um Beiträge in der NATO geführt hat und um die Art und Weise, wie man die Ukraine unterstützen will? Also ist das jetzt vielleicht noch ein entscheidenderer Moment für die Zukunft der NATO?
Ich glaube, das ist alles Teil derselben Geschichte, dass nämlich Donald Trump nicht bereit ist, Verbündete wie gute Partner zu behandeln, sondern in so einer Art Vasallenmentalität, blinden Gehorsam einfordert für wirklich Strategien, die total brandgefährlich sind. Und diese Konflikte, die gehen nicht weg. Wir haben ja immer wieder auch gesehen über das letzte Jahr, alle Versuche, es ihm recht zu machen, sich unterwürfig zu zeigen, haben ja nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Und Mark Rutte hat es jetzt aber wieder versucht, der NATO-General.
Ja, es tut ja fast schon weh.
Wir haben zweimal großen Erfolg gehabt.
Zuzuschauen, wie man da immer wieder sich in diese Unterwürfigkeit begibt. Und trotzdem am Ende, die nächste Grönland-Drohung ist immer nur ein paar Wochen entfernt.
Ja, Sie wollen widersprechen.
Ja, ich möchte insofern widersprechen, dass wir doch seit Mitte November bis Mitte Februar über den Winter zweimal in wichtigen Fragen die europäische Linie durchgesetzt haben, und zwar europäische NATO-Partner plus Europäische Union. Da hat der britische Premierminister stark mitgewirkt auch, und natürlich der Generalsekretär der NATO, aber auch der deutsche Bundeskanzler, dass wir zum einen diese unseligen 28 Punkte waren es, glaube ich, von Donald Trump Richtung Ukraine, dafür gesorgt haben, dass die nicht Wirklichkeit wären. Das wäre nämlich eine faktische Kapitulation der Ukraine vor den Wünschen und Zielen Putins gewesen. Und dass wir in der Grönlandfrage auch die Kuh zunächst einmal vom Eis bekommen haben. Wir haben allerdings auch Verbündete in Washington. Ich habe bei meinen letzten Besuchen auch wieder erlebt, es gibt in Washington niemand von den verantwortlichen Politikern, der irgendwie einen Sinn darin sieht, dass die USA sich aus der NATO zurückziehen. Sie wissen genau, das Maß an Sicherheit, das die USA hat, wäre selbst mit dem hohen Aufwand, die die USA innerhalb der NATO hat, ohne NATO nicht darzustellen. Und zum Zweiten ist es auch in Amerika in der Bevölkerung nicht besonders populär, solche Schritte gegen die NATO zu machen. Es gibt eine klare Mehrheit für NATO in der Bevölkerung, aber auch im Kongress. Der müsste im Übrigen formal ja anders abstimmen. Und es gab für diese Grönland-Geschichte nur eine ganz geringe Unterstützung in der amerikanischen Bevölkerung. Und der Präsident schielt schon darauf, was ist populär. Und ich setze darauf, dass wir die bei der Stange halten können, die einfach die NATO-Strukturen für wichtig in beide Richtungen sehen. Natürlich müssen wir mehr tun. Das haben wir auch vereinbart. Mehr im konventionellen Bereich als Europäer zur Sicherheit der NATO beitragen. Aber das ist ja verabredet seit 2014.
Lassen Sie uns einmal bei diesem Perspektivwechsel bleiben, den Sie gerade eingeleitet haben. Aus der Sicht der Amerikaner, als wie zuverlässig in militärischen Fragen gelten eigentlich die Europäer, wenn es um Konflikte gibt, die nicht in Europa spielen? Also in Europa, da wollen die europäischen NATO-Staaten natürlich, dass die NATO aktiv ist. Sehen die Amerikaner das jetzt tatsächlich wie ein in Stich lassen, was den Beistand der großen Länder Deutschland, Frankreich, Italien angeht?
Es gab einmal die Feststellung des NATO-Verteidigungsfalls nach Artikel 5. Das war am 12. September 2001, nach dem Angriff auf das World Trade Center und die verschiedenen anderen Anschläge. Da hat die NATO am 12. September die Hand gehoben zur Feststellung des Verteidigungsfalls. Und es haben europäische Nationen Soldaten entsandt. Und wenn man allein die Zahl der gefallenen dänischen Soldaten ins Verhältnis zur Größe Dänemark setzt, so hat Dänemark gemessen an seiner Größe einen höheren Blutzoll leisten müssen in dem Krieg in Afghanistan als die USA. Und das war eine gute Idee von Herrn Rutte und auch von der dänischen Ministerpräsidentin, den US-Präsidenten daran zu erinnern. Also so viel zum Thema Solidarität.
Aber es gab auch andere Kriege, wo man nicht mitgemacht hat. Wir erinnern uns alle an den berühmten Satz von Fischer vor der UN-Vollversammlung, I'm not convinced.
Ja, also die Gebiete sind halt auch keine NATO-Einsatzgebiete. Wir haben einen NATO-Vertrag, der sich um die Sicherheit und den Schutz der NATO-Partner innerhalb dieses entsprechenden definierten Gebietes kümmert. Und dafür gibt es klare Regeln. Und wenn man darüber hinausgeht, dann muss man eben die Mechanismen in Bewegung setzen, die dabei in Kraft gesetzt werden müssen. Und im Irakkrieg hatten wir ja im Nachhinein die große Sorge, dass die Fakten, die präsentiert wurden, nicht ausreichend waren, um diesen Krieg zu rechtfertigen.
Jetzt sind wir fast schon wieder bei der europäischen Sicht auf diesen Konflikt gelandet, Frau Brugger. Wenn Trump sagt, dass die ausbleibende Hilfe, so nennt er das ja, sehr schlecht für die Zukunft des Verteidigungsbündnisses sei, wie ernst müssen wir das denn nehmen? Weil aus amerikanischer Sicht gibt es ja zumindest Unzufriedenheit mit den Europäern.
Also natürlich muss man das ernst nehmen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass gewisse Aussagen auch nur eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Der Kollege hat es ja auch schon angesprochen. Mit dem Artikel 5-Fall haben die Europäer schon einmal gezeigt, dass sie Beistand leisten, wenn es notwendig ist. Das ist natürlich aber eine ganz andere Situation als ein Krieg, den man jetzt in einer solch fahrlässigen Art und Weise völkerrechtswidrig begonnen hat. Und das Problem ist an der Stelle natürlich auch, dass Europa oft nicht mit einer Stimme spricht. Also auch wenn wir uns den Gipfel letzte Woche anschauen, dann stellt man doch fest, dass auch Macron und Merz nicht die gleichen Vorstellungen haben, ob mit oder ohne USA so ein solcher Einsatz aussehen soll. Herr Merz, der im Oval Office war und sozusagen dabei zugeschaut hat, wie Großbritannien und Spanien von Trump wieder in einer Art und Weise vorgeführt, bedroht, kritisiert worden sind, die natürlich bei allen Konflikten, die es immer im transatlantischen Verhältnis gab. Stichwort zum Beispiel Irakkrieg, aber die Liste ist ja deutlich länger. Natürlich nie diese Qualität erreicht haben, dass man mit solchen erpresserischen Drohungen miteinander agiert. Ich glaube, in den USA ist sehr wohl sehr vielen Menschen bewusst, dass die Abhängigkeit nicht nur einseitig ist, sondern dass natürlich auch viele Vorteile in der Zusammenarbeit im Bündnis liegen. Und so hat eben auch Grönland, das war in der Tat ein Moment, wo man europäische Einigkeit und Stärke gesehen hat, funktioniert. Aber wir sehen bei vielen anderen Fragen Donald Trump gegenüber, dass genau das leider nicht handlungsleitend ist für die europäischen Staaten und man oft weit unter den Möglichkeiten
bleibt. Das müssen wir mal Herrn Hart weiterreichen. Den Vorwurf, er hätte der Kanzler widersprechen sollen, müssen oder überhaupt können, oder verlangt man da zu viel von Politik und Diplomatie?
Ich bin sicher, dass er widersprochen hat, aber nicht im Oval Office vor laufenden Kameras auf der Bühne, die Donald Trump sich dort selbst hingestellt hat. Der Bundeskanzler vertritt die deutschen Interessen und es ist im deutschen Interesse, das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht mit Dingen zu belasten, die wir sowieso nicht ändern können, sondern dafür zu sorgen, dass trotz dieses Präsidenten das amerikanische Volk an unserer Seite bleibt, weil das für unsere Sicherheit enorm wichtig ist. Und insofern finde ich, dass der Bundeskanzler, der ja eigentlich vom Temperament her eher ein Mensch der klaren Worte ist, dass er da die Nerven behalten hat und sich das angehört hat. Ich bin aber sicher, unter vier Augen hat er da auch andere Dinge gesagt.
Kommen wir mal zu dem Kern der Auseinandersetzung innerhalb der europäischen NATO-Staaten, den Frau Brugger angesprochen hat. In der Tat ist es so, dass es manche europäische NATO-Staaten gibt, wir gucken auch Richtung Spanien, die die logistische Unterstützung den Amerikanern verwehren bei dieser Auseinandersetzung. Inwiefern ist das für das politische Bündnis ein vielleicht schon Wendepunkt?
Also das, was in Spanien ist, hat vielleicht eine besondere Qualität, weil das, glaube ich, auch sehr stark geprägt ist von der innenpolitischen Lage dieser linken Minderheitsregierung oder links der Mitte stehenden Minderheitsregierung, die damit möglicherweise auch einen Punkt machen wollte.
Aber auch mit auch
Frau
Meloni.
Frau Meloni hat es. Ich bin Sonntag vor Tagen in Riga gewesen mit Kollegen aus der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Wir hatten dort Standing Committee Meeting. Und da haben die Italiener das erklärt und haben gesagt, es ist eben aufgrund der italienischen Verfassung nicht so ohne weiteres möglich, das zu erlauben, ohne das Parlament zu fragen. Da ist vielleicht auch an dem Punkt, was die Kommunikation von Amerika aus angeht, einiges schiefgelaufen. Ich bin der Meinung, wir dürfen uns darauf verlassen, dass die Amerikaner die Einrichtungen in Europa im Sinne der Verträge und im Sinne des Völkerrechts nutzen. Und deswegen sind wir ein guter Partner, auch weiterhin. Wir haben mit Rammstein, mit dem Krankenhaus, was jetzt gebaut wird, aber auch mit Trainings- und entsprechenden Rückzugsmöglichkeiten der Amerikaner hier in Bayern, vor allem in Bayern, ganz hervorragende Basis für das, was die Amerikaner brauchen. Und diesen Trumpf sollten wir nicht leichtfertig aus der Hand geben.
Darf man sich darauf überhaupt verlassen, Frau Brugger? Sie haben gerade gesagt, Präsident Trump, und da sind Sie nicht alleine bei der Feststellung, ist eher erratisch, was so seine Auftreten, seine Zusagen angeht. Darf man sich auf die Unterstützung der Amerikaner weiterhin verlassen? Oder sind wir nicht an einem sehr zentralen Punkt, wo man merkt, dass die Unterschiede innerhalb dieses Bündnisses einfach immer stärker werden?
Wir sind natürlich sicherheitspolitisch immer noch stark abhängig von den USA. Und es ist nicht so, dass ich dieses Dilemma für alle europäischen Regierungen und auch insbesondere für die Bundesregierung nicht sehe. Und das ist einfach keine schöne Situation. Trotzdem ist aus meiner Sicht die Strategie, die Herr Hart auch gerade beschrieben hat und die Herr Merz verfolgt, genau der zentrale Fehler, den man unter Trump I schon mal gemacht hat. Statt an einem starken und einigen Europa zu arbeiten, ist jeder Staat sozusagen vor allem um das persönliche Verhältnis zu Donald Trump besorgt, wohl wissend, dass man sich da auf nichts so wirklich verlassen kann. Und wir haben es damals versäumt, obwohl wir eigentlich wussten, was wir zu tun hätten. Im sicherheitspolitischen Bereich wie im wirtschaftspolitischen Bereich, sage ich auch ganz selbstkritisch, ich habe nicht für die 2% damals geworben, das zu tun, was uns unabhängiger und handlungsfähiger gemacht hätte. Und deshalb ist aber mein Punkt, dass wir diesen Fehler nicht noch mal wiederholen können. Wo könnten wir heute sein, wenn wir damals alle miteinander unsere Hausaufgaben gemacht hätten? Wo könnten wir miteinander sein, wenn wir die Schuldenbremse vorher angepasst hätten und genau in diese Bereiche mehr europäische Sicherheit investiert hätten? Dann könnten wir uns natürlich auch noch mal ein anderes Auftreten erlauben.
Trifft der Vorwurf Sie, Herr Hart, oder würden Sie dann darauf verweisen wollen, dass Herr Scholz da deutlich weniger einig mit Herrn Macron war,
ich glaube,
als Herr Merz?
Also ich würde einfach nur feststellen wollen, dass Friedrich Merz in der Zeit zwischen der Bundestagswahl und dem Amtsantritt als Bundeskanzler und auch jetzt in den 12 Monaten als Bundeskanzler mit Sicherheit deutlich häufiger persönlich und telefonisch mit zum Beispiel Herrn Stamer und Herrn Macron, also den beiden wichtigsten Partnern, vielleicht auch mit Frau Meloni. Die war ja für Olaf Scholz ein absolutes rotes Tuch, mit der wurde ja gar nicht geredet. Das hat Friedrich Merz komplett geändert und ich glaube, wir können Friedrich Merz durchaus zubilligen, dass er mehr und intensiver mit den europäischen Partnern zusammenarbeitet, als das sein Amtsvorgänger getan hat, und das ist auch gut so. Ich glaube, im Blick auf die europäische Entwicklung, dass wir tatsächlich dank auch der Unterstützung der Grünen diese Möglichkeiten jetzt haben, endlich die Bremsen zu lösen bei der entsprechenden Stärkung der Bundeswehr, dass wir als in Amerika anerkannt sind als diejenigen, die ihr Verteidigungsbudget innerhalb der letzten 3 Jahre verdoppelt und in den kommenden 3 Jahren nochmal verdreifacht im Vergleich zu vor 3 Jahren haben, und dass wir damit nahe an die 5% bereits herankommen in 29. Und ich glaube, man erwartet von uns Deutschen, dass wir anderen in Europa sagen, bitte tut's genauso. Es gibt Einzelne, die schaffen es bereits. Lettland hat 4,9%, aber Lettland ist natürlich ein kleines Land, gemessen an Deutschland.
Aber nichtsdestotrotz gibt es das Narrativ, das Donald Trump bedient, dass die Europäer, vor allem auch die Deutschen, immer ganz gerne sich verteidigen lassen wollen, aber die Lasten für Kriege nicht teilen möchten. Gibt man ihm nicht jetzt sozusagen das Argument in die Hand, wenn man ihm zumindest jetzt in der konkreten Situation die Hilfe verwehrt, die er haben möchte? Helfen da die 5%?
Das Interessante ist ja, er hat ja gar keine konkrete Forderungen nach Hilfe gestellt. Also wenn ich jetzt an die Straße von Hormuz denke, es gibt da so viele amerikanische Schiffe da. Wenn da jetzt noch ein europäisches oder 2 europäische Schiffe dabei wären, was würde das ändern? Die Straße von Hormuz ist aus meiner Überzeugung, ich bin Marineoffizier, nicht militärisch zu schützen. Es ist die Küste, die nahegelegene Küste, die iranische, dichtest besiedelt. Dort kann man mit Mörsern, mit einfachen, billigen Raketen Schiffe angreifen. Man wird vielleicht dann nicht jedes Schiff treffen, aber die Durchfahrt ist halt verhindert, weil keine Versicherung bereit ist, die Prämie zu übernehmen oder exorbitante Prämien fordert, und kein Reeder bereit ist, seine Besatzung und sein Schiff zu riskieren. Dieses Erpressungspotenzial, was eine Art asymmetrisches Erpressungspotenzial ist, das hat Iran schon immer gehabt. Er hat jetzt die Karte ausgespielt als Folge dieses Krieges, und das hat man in Washington nicht bedacht, und damit müssen wir jetzt leben. Aber dass wir das jetzt militärisch, diese Kastanie aus dem Feuer holen können, durch Bundeswehr, durch europäische NATO, sehe ich nicht. Tut mir leid, hat auch Donald Trump ja nicht gesagt, macht dies, macht jenes, sondern er stellt eine unkalkulierbare Forderung in den Raum. Ich glaube, auch ein bisschen davon abzulenken, dass es nicht ganz so gut läuft, wie er sich das vorgestellt hat.
Wir wollen nicht mitmachen. Es macht keinen Sinn, da mitzumachen. Aber was ist die Strategie, um aus der Lage rauszukommen? Denn die Lage ist ja, wie sie ist. Es kommen aktuell keine Schiffe durch die Straße von Hormuz.
Wir haben de facto wenig Möglichkeiten, weder Donald Trump noch Israel noch den Iran zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Was wir sicherlich anbieten können, ist, diplomatisch zu unterstützen. Da gibt es ja auch eine lange Erfahrung, auch gerade der Europäerinnen und Europäer in diesen schwierigen Atomverhandlungen. Wir könnten eigentlich natürlich doch noch mal mehr helfen, wenn es um die Anrainerstaaten geht, die vom Iran ja auch in einer brutalen Art und Weise in diesen Krieg mit reingezogen worden sind. Gleichzeitig sind wir hier wieder aber an dem Dilemma angelangt, dass das Thema Luftverteidigung eine sehr rare Fähigkeit ist, eine sehr kostbare Fähigkeit ist, und wir natürlich auch nicht aus dem Fokus verlieren dürfen, was unser zentrales Sicherheitsinteresse ist, gerade in der Situation, wo Donald Trump sich immer mehr aus der Unterstützung der Ukraine verabschiedet hat. Das mit den Punkten mag stimmen, nur wir sehen die Bewegung auch hier. Alle paar Wochen immer wieder Druck auf die Ukraine, sich da auf irgendeinen schlechten Verhandlungstrack mit Putin einzulassen, und auch die Unterstützung der Ukraine, die zahlen ja mittlerweile die Europäerinnen und Europäer alleine über den Pearl-Mechanismus, auch wenn wir darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Stichwort Patriots dann auch aus den USA geliefert wird. Also auch da gibt es natürlich Bewegungen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, so ernst die Lage in der Straße von Hormuz ist.
Ist das nicht ein entscheidender Punkt, Herr Hart, den Frau Brugger gerade angesprochen hat, dass möglicherweise auch die, Auseinandersetzung, sage ich mal, zwischen den USA und den anderen europäischen NATO-Staaten darin begründet ist, dass man die Bedrohungslagen, die es aktuell gibt, völlig unterschiedlich bewertet. Die Europäer mehr ein Fokus Richtung Russland und Ukraine, und die Amerikaner dann doch eher Richtung Nahen Osten schauen.
Das ist vermutlich Blick auf den Präsidenten mit Sicherheit der richtig. Es gibt allerdings in Amerika ganz viele, die der Meinung sind, dass die Ukraine nicht fallen darf und dass es an Amerika auch liegt, da ein Momentum hineinzubringen, wenn Amerika massiv wieder einsteigen würde in die Unterstützung und wir außerdem die 90 Milliarden mobilisiert bekommen. Im Übrigen, warum hat Donald Trump seinem Freund Orban nicht einfach gesagt, pass mal auf, gib die 90 Milliarden frei, dann kaufen die Europäer meine Waffen damit und die Ukraine
hat eine.
Ja, die Frage kann mir auch keiner in Washington beantworten, warum er das nicht tut. Ich glaube, jetzt im Blick auf den Konflikt, also Persischer Golf, Straße von Hormuz, Iran, wir haben ja diese Verkündung des Waffenstillstands gehabt und als Ergebnis sollte die Öffnung der Straße von Hormuz erfolgen. Das ist nicht erfolgt, weil es Streit darüber gab, wie der Waffenstillstand, die Waffenruhe zu werten ist, ob sie auch für Israel-Libanon gilt. Dann hat es möglicherweise Trump auch selbst durch Druck auf Netanyahu erreicht, dass diese Waffenruhe jetzt da ist. Dann wurde die Straße geöffnet. Dann hatte aber Amerika die Blockade iranischer Schiffe aufrechterhalten im Rahmen des Sanktionsregimes. Es liegt jetzt nahe zu vermuten, wenn Amerika bereit wäre, das zumindest auszusetzen für die Zeit von Verhandlungen, dass dann die Straße von Hormuz geöffnet wird. Deswegen wäre mein Ratschlag, auf die Amerikaner und alle anderen einzuwirken und zu sagen, lass doch dieses Thema Beschlagnahme von Schiffen oder Anhalten von iranischen Schiffen, sofern es jetzt keine Kriegsschiffe sind, die irgendwie Kontrabande durch die Gegend fahren, mal für die Zeit von Verhandlungen, mal für 2-3 Wochen bleiben. Das wäre vielleicht ein Ausweg, um in eine Situation zu kommen, dass dieses Thema Straße von Hormuz nicht die gesamte Region vergiftet, denn das ist ja für die arabischen Staaten noch ein viel größeres Drama und übrigens auch für viele asiatische Staaten als für uns in Deutschland, wo es uns nur in Anführungsstrichen Geld kostet, weil wir uns das leisten können, das Öl woanders herzubekommen. Aber es gibt viele Staaten der Welt, die können sich das nicht leisten, einfach andere Quellen zu erschließen.
Eine Lösung dieser Lage scheint also momentan nicht so richtig auf der Hand zu liegen. Wir wollen also, aber ja.
Ich würde sagen, wenn die Amerikaner sagen würden, wir wollen verhandeln und wir betrachten die Straße von Hormuz als schiffbar für alle Schiffe, die dort handelsmäßig unterwegs sein wollen, könnte ich mir vorstellen, dass wir in Islamabad kurzfristig auch wieder zu Gesprächen kommen. Das ist meine Einschätzung.
Wenn Trump das nicht mal als Gesichtsverlust werten würde und das noch ein bisschen hinauszögert. Wir wollen aber auch darüber sprechen, welche Lehren man jetzt aus diesem Konflikt in Europa ziehen kann. Es wird immer häufiger von einer strategischen Autonomie gesprochen, die Europa entwickeln müsse gegenüber den Vereinigten Staaten. Umschließt das eigentlich auch dezidiert, explizit militärische Fähigkeiten? Und wenn ja, was soll das denn genau sein?
Also es besteht Einigkeit unter den Parlamentariern der NATO, vergangenen Sonntag auch förmlich so festgestellt in Riga, dass wir im Bereich der konventionellen Verteidigung Europas eine stärkere Verantwortung Deutschlands brauchen, was auch bedeutet, dass Europas und auch damit Deutschlands brauchen, was natürlich bedeutet, dass Amerika ein Stück weit entlastet wird und dass Amerika im pazifischen Raum, das sind auch unsere Handelswege, was die 7. Flotte dort im Pazifik macht, dann entsprechend stärker sich engagieren kann. Es bezieht sich ausdrücklich auf die konventionelle Verteidigung. Im Umkehrschluss die Frage des atomaren Schutzschirms über die ganze NATO durch Amerika ist nicht in Frage gestellt. Und wenn wir das adäquat ersetzen wollten, könnten wir uns an andere europäische Atommächte wenden und sagen, lasst uns gemeinsam etwas machen. Wir helfen euch, eure Arsenale zu modernisieren und umzuentwickeln. Aber dann hängen wir am Ende am Votum des französischen Staatspräsidenten oder des britischen Premierministers und nicht mehr an dem des US-Präsidenten. Da kann man auf lange Sicht natürlich sagen, wo ist da der Vorsprung oder der Vorteil. Deswegen bin ich der Meinung, was atomare Abschreckung angeht, brauchen wir keine Doubletten in Europa, sondern wir brauchen Verlässlichkeit in der NATO.
Den Punkt möchte ich gleich nochmal aufgreifen, aber vorher nochmal gefragt, Frau Burger, für wie realistisch halten Sie es, dass das wirklich gelingen kann, dass Europa militärisch eigenständiger wird von den USA? Die Mittel, die es jetzt gibt, die diskutiert werden, es gibt einmal dieses Rearm-Programm, wo sagen wir mal, zinsgünstige Kredite vergeben werden, damit sich auch die finanzschwächeren Staaten wieder aufrüsten können. Es gibt ein Weißbuch der Europäischen Kommission, wie man insgesamt stärker werden will durch gemeinsame Beschaffung und so weiter. Ist das aber aus Ihrer Sicht schon ausreichend, um wirklich militärisch einständiger zu werden.
Das kann man nicht von heute auf morgen haben. Und trotzdem sind es auf jeden Fall die richtigen Ansätze. Denn wir dachten alle nach der ersten Amtszeit von Donald Trump, ach gut, ne, jetzt können wir wieder weitermachen wie zuvor. Und auch das wäre ja gar nicht möglich gewesen, weil wir ja auch von den anderen amerikanischen Präsidenten, sei es Biden, sei es Obama, wussten, dass sie sich mehr in den Indo-Pazifik wenden wollten. Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, so sehr man immer wollte, dass wir mehr Geld ausgeben, man wollte immer, dass wir mehr Geld in den USA ausgeben, wenn wir beschaffen. Und so ein richtig eigenständiges Europa wollte man dann aus US-Sicht doch über viele Jahre nicht. Und der Konflikt, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist, dass wir uns vor allem die strategischen Fähigkeiten anschauen müssen. Da reden wir über Luftverteidigung. Wir reden über Command and Control, wir reden über sehr viel, was mit Weltraumsatelliten zusammenhängt und vor allem auch zum Beispiel über bodengebundene Abstandswaffen, um eine echte Abschreckung hinzukriegen. Und meine Kritik ist, dass immer wieder gesagt wird, was man alles tun könnte, müsste, sollte, die Programme aufgelegt werden. Aber ich sehe angesichts der Dramatik der Lage, in der diese Weltordnung zerfällt und das transatlantische Verhältnis auch wirklich Risse bekommt, die nicht vergleichbar sind mit der Vergangenheit, sehe ich einfach nicht den Sense of Urgency, das Tempo und die Geschwindigkeit, die man bräuchte. Mhm. Und es geht ja nicht nur ums Militärische, es geht ja auch um wirtschaftliche Fragen.
Wobei der Unterschied zu den Zeiten unter Obama, sage ich mal, ist ja, dass man eigentlich jetzt ein klares Ziel definiert hat. Es gibt diesen Zeithorizont 2030, da möchte man im Prinzip so weit sein, um sich, es heißt glaube ich sogar tatsächlich wörtlich, so kriegsbereit zu machen, falls Russland so stark ist, um dann auch das übrige Europa anzugreifen. Dieses Ziel halten Sie auch nicht für in den Köpfen der europäischen Mächte verankert, 2030?
Doch, es ist in den Köpfen verankert, aber es muss sich ja in den Händen und in den Taten widerspiegeln. Und da sehe ich als Mitglied im Verteidigungsausschuss nach wie vor eine Haltung, die mich maximal besorgt und mich dazu treibt, die Bundesregierung wiederum anzutreiben. Ich meine, nehmen wir einmal das große deutsch-französische Kampfflugzeug, das wahrscheinlich vor dem Aus steht. Was ist das für eine Botschaft in dieser Weltlage? Investieren wir wirklich in die wichtigen kritischen Fähigkeiten? Schauen wir uns die neuen Abhängigkeiten an? Arbeiten wir genug mit den anderen europäischen Partnern zusammen? Sind wir schnell genug? Ja, so viele Rüstungsprojekte haben wir nach wie vor eine Riesenverzögerung. Und da müssen wir einfach besser werden.
Frau Burger, jetzt machen Sie uns aber neugierig. Von wem kommt denn die Haltung? Also es gibt ja doch immer noch die Koalitionsparteien plus den Grünen, die eine ähnliche Ansicht haben. Also von wem kommt diese Haltung, die Sie gerade kritisieren?
Also ich sehe die sehr stark in der Exekutive, aber ich sehe sie eben immer wieder, vor allem wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Wir hatten jetzt ja vorhin einmal kurz einen Schwenk gemacht auf den 90 Milliarden Kredit für die Ukraine. Das war ja wirklich eigentlich im letzten Winter der Rat, wo man die Frozen Assets, also die eingefrorenen russischen Vermögen in Europa benutzen wollte, um die Ukraine zu schützen.
Darauf also konnte man sich, Problem,
genau,
kein deutsches.
Genau, konnte man sich nicht einigen. Ja, da hat der Kanzler für geworben, dann sind aber Italien und Frankreich wollten einen anderen Weg. Ungarn hat es blockiert, hat man einen schlechten neuen anderen Kompromiss gefunden mit dem Kredit, dann hat es wieder Ungarn blockiert und dann fragt man sich doch, in so einer Weltlage muss man doch immer mit dem Schlimmsten rechnen und drei Szenarien also, vorbereiten.
Ich kann ja, abgesehen davon, dass Frau Brugger die Partei, die Grünen repräsentiert und hier doch glühend für mehr Rüstung spricht, was ich ja, ich finde das eine beachtliche Entwicklung, die angesichts der Situation auch unvermeidlich war. Und es wäre auch ohne die Grünen ja nicht möglich gewesen, im Frühjahr letzten Jahres diese Entscheidung zu treffen. Nein, ich möchte an dieser Stelle noch einen Punkt hinzufügen. Also was die Beschleunigung von Rüstungsprozessen angeht, da hat Frau Brugger aus dem Verteidigungsausschuss und noch mehr Einblick als wir im Auswärtigen Ausschuss. Aber ich bin vorletzte Woche eben auch in Lettland gewesen bei der multinationalen Division, die dort die NATO-Verteidigung organisiert. Die dänische Generalin, die diese Division kommandiert, hat mir zu verstehen gegeben, dass sie das größte Problem in der Interoperabilität sieht. Dass wir nach wie vor in der europäischen NATO zu viele verschiedene Waffensysteme, zu viele, ich sage jetzt mal Schraubenschlüssel, wenn es darum geht, einen Panzer zu reparieren, um es etwas platt zu formulieren haben und dass wir deswegen ein enormes Potenzial an Ressource, an Stärkung der europäischen NATO erheben könnten, wenn es uns gelingen würde, da mehr zu vereinheitlichen und zu standardisieren.
Wissen Sie vor allem mit den Franzosen quasi tagtäglich
Ich glaube, wir haben in der NATO die Standards, aber das Problem ist, dass es wohl Länder gibt, die diese Standards nicht unbedingt einhalten, wenn sie Rüstungsgüter einkaufen, weil sie vielleicht dann doch eben darauf Wert legen, dass sie im eigenen Land produziert werden. Da müssen wir wegkommen. Wir haben im Augenblick eine Situation, dass jedes Rüstungsunternehmen doch froh sein kann, wenn das gute Rüstungsgut nicht nur bestellt wird, sondern auch möglichst schnell gebaut wird, zur Not in einem anderen Land, ja, weil man einfach die eigenen Kapazitäten ja gar nicht hat, die Beschäftigten und die Fabriken. Und insofern, glaube ich, brauchen wir da ein Umdenken. Das, was gut ist, muss in der NATO schnell beschafft werden und es muss möglichst von allen das gleiche oder die ähnliche Ausrüstung beschaffen.
Die europäischen NATO-Staaten können ja in der Tat vorangehen, auch jetzt durch diese Initiative der EU-Kommission angepiekt, sag ich mal. Wie ist denn gerade der Stand mit den Franzosen?
Ich habe nur Zeitungsmeldungen, dass diejenigen, die einen Mediationsvorschlag zum Thema FCAS machen sollten, offensichtlich nicht zu einem Durchbruch gekommen sind. Und es gibt aus deutscher Sicht nach wie vor das Problem, dass da französische Flugzeughersteller einen aus unserer Sicht größeren Anteil am Gesamtprojekt einfordert, als das ursprünglich vereinbart war. Und die Frage ist eben, wer kann uns das beste Flugzeug bauen? Und da gibt es nicht wenige, die sagen, das wäre natürlich schon gut, wenn man es auf Augenhöhe gemeinsam macht und nicht unter Führung eines einzelnen französischen Unternehmens. Da wird die Frau Burger mit den nächsten Tagen mit Sicherheit befasst werden. Ich finde es extrem schade, dass dieses Projekt nicht zustande kommen könnte. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht an Deutschland liegt.
Ist das der fehlende Sense of Urgency, so haben Sie es gerade genannt, den Sie bemängeln? Und wie sollte man darauf reagieren? Also sollte man dann sagen, wenn ihr euch da durchsetzen wollt, liebe Franzosen, dann macht mal?
Also aus meiner Sicht hat das was mit Pragmatismus, mit Solidarität, mit Tempo und mit dem politischen Willen zu tun, auch Konflikte zu überwinden und sich nicht in nationale Egoismen zu verlieren. Also da müsste man einfach nochmal sich zusammensetzen und sagen, die Lage ist zu ernst. Was sind jetzt die Probleme? Wie finden wir einen Kompromiss? Weil wenn man einen Kompromiss finden will, dann findet man einen. Und wenn man nicht möchte, dass es zu diesem Projekt kommt, und da soll es ja auch Projektbeteiligte geben, die das so sehen, wie zum Beispiel das französische Unternehmen, dann gibt es natürlich auch sehr viele Probleme. Ich will aber einmal zurückweisen, dass ich eine glühende Verfechterin von Rüstung bin. Ich habe es verstanden. Danke für das Kompliment. Aber ich finde es wirklich, und das muss man auch mal sagen, bitter in einer Welt zu leben, in der wir nur noch über solche Fragen reden müssen.
Das teilt aber Herr Harte auch.
Das teilt er auch. Ich will nur auch sagen, warum dieser eingeforderte Sense of Urgency bei mir so groß ist, weil ich bin eigentlich nicht bereit, dass die Europäische Union so weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass die Europäische Union, sei es von China, sei es von Russland oder von jemandem wie Donald Trump, auf der Weltbühne rumgeschubst wird. Sondern mir ist schon wichtig, dass wir hier weiter in Sicherheit, in Freiheit, in Demokratie aufwachsen können und uns um Fragen wie Klimaschutzbildung und eine zukunftsfähige Wirtschaft kümmern können. Und dazu müssen wir uns aber in dieser rauen Welt besser schützen.
Was können denn unsere deutschen oder auch die europäischen Rüstungsunternehmen überhaupt leisten? Wir haben schon darüber gesprochen, dass momentan beispielsweise Luftabwehrraketen Mangelware sind mittlerweile. Sie werden im Nahen Osten gebraucht, sie werden in der Ukraine gebraucht. Wir haben aber auch gesehen, dass die Iraner eigentlich die Fähigkeiten haben, auch den europäischen Luftraum beispielsweise zu treffen. Also wie gehen wir damit um? Können unsere deutschen europäischen Rüstungsunternehmen da helfen oder sind wir da in dem Punkt eigentlich schutz- und wehrlos?
Naja, da ist ja einiges passiert, aber auch da muss ich sagen, finde ich, geht das immer viel zu langsam und dann kommt wieder dieses Problem, diese Ausrede, das eine und das andere ist natürlich, und das sieht man auch im Nahen und Mittleren Osten, dass die Ukraine natürlich Fähigkeiten hat, wo wir alle jetzt fragen, wie macht ihr das eigentlich und Interesse an der Kooperation haben. Also hat sich da auch das Verhältnis absolut umgedreht, dass die Ukraine nicht irgendwie als reiner Bittsteller nach Deutschland kommt für Unterstützung, sondern es jeder sehr davon profitiert, von diesen Antworten der Ukraine zu lernen.
Spannender Punkt, Herr Hart. Könnte das vielleicht auch in der Beziehung zwischen den Europäern und der USA eine Art Gamechanger sein? Also ausgerechnet die Ukrainer, weil die beispielsweise in puncto Drohnen ja mittlerweile Fähigkeiten haben, die Russen sehr fürchten. Wie sehr sie fürchten, hat man gesehen, dass nämlich der zuständige Kommandant da angegriffen wurde von den Russen. Also können die Ukrainer mit ihrer speziellen Fähigkeiten, Abwehrdrohnen zu entwickeln, auch das europäisch-amerikanische Verhältnis möglicherweise beeinflussen?
Also wenn ich drüber nachdenke, dass wir nicht mit den Grünen, aber mit unserem jetzigen Koalitionspartner noch vor wenigen Jahren darüber gestritten haben, dass wir für die Bundeswehr Drohnen anschaffen, aber die dürfen auf keinen Fall bewaffnungsfähig sein, sieht man, wie weit wir damals von den realen Anforderungen entfernt waren. Und ich finde es gut, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt zum Beispiel große Bestellungen von Drohnen in Auftrag gegeben hat bei Unternehmen, deren Namen wir beide vor wenigen Jahren noch nicht kannten, weil das doch letztlich Spezialisten sind, die aus Start-ups heraus sich auf diese Art von Waffen spezialisiert haben. Wir sind sehr stark, weil Sie fragten nach der deutschen Rüstungsindustrie, wir sind sehr stark in verschiedenen Bereichen. Die besten Raketenköpfe für Patriot-Raketen gibt es aus Deutschland, meines Wissens. Wir haben nach wie vor die besten schweren Panzer. Aber sind das die Waffen, die man in Zukunft braucht? Und da werden wir von der Ukraine super viel lernen können. Und von der Ukraine auch im Blick auf die, was muss man eigentlich für ein Niveau haben, um den Gegner erfolgreich zu bekämpfen? Brauchen wir 50 Superdrohnen oder brauchen wir 5000 Drohnen, die zuverlässig sind, aber eben nur ein Hundertstel kosten und deswegen eine ganz andere Wirkung beim Gegner entfalten?
Der Fairness halber muss man sagen, die Lernkurve ist nicht nur bei den Grünen da, sondern auch bei der Union, wenn es beispielsweise darum geht, die Anschaffung bei Rearm über, eigentlich am Ende gemeinsame Schulden zu finanzieren.
Da haben wir ja einen anderen Weg gefunden. Am Ende des Tages wird es so sein, dass Rüstung Geld kostet. Deutschland hat günstige Zinsen für Kredite nach wie vor, auch wenn wir in Rüstung investieren.
Und die
Gemeinschaft. Deswegen sind wir nicht so angewiesen auf dieses Programm, aber wir sind darauf angewiesen, dass andere eben auch was können. Und dass wir gemeinsam in Europa vorangehen, die 18.000 Soldaten, die Lettland beisteuert, eben genauso wie die dann 260.000 Soldaten hoffentlich bald, die Bundeswehr beisteuert.
Wir haben im Titel der Sendung gefragt, ob das jetzt so der Moment ist, wo sich Europa von Amerika emanzipiert. Am Ende der Sendung, was würden Sie sagen, Frau Brugger, ist das genau der Moment, wo es jetzt den Sense of Urgent hat, dass man genau diese Emanzipation einleitet?
Es ist überfällig und es muss jetzt wirklich auch nicht nur in Worten, sondern dringend in konkreten Taten im entsprechenden Tempo folgen.
Was sind die nächsten konkreten Schritte, die es braucht aus Ihrer Sicht, der Oppositionssicht?
Also einen starken zum Beispiel europäischen Haushalt. Da ist der Lerneffekt oder die Lernkurve vielleicht hoffentlich noch nicht am Ende, aber wirklich auch mehr praktische Zusammenarbeit und mit Blick auch auf das, was wir für die Bundeswehr beschaffen, wirklich nochmal dieser Fokus auf diese strategischen Fähigkeiten, die uns am Ende wirklich unabhängiger machen.
Ist das der Moment, wo Europa ein Stück weit erwachsen wird, sich emanzipiert?
Emanzipieren insofern, als dass ich mir wünschen würde, dass wir diese Ehe mit Amerika stärker auf Augenhöhe führen, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, nicht nur in der Wirtschaftspolitik oder in der Kultur, sondern eben auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich glaube, da machen wir echte Fortschritte. Und ich freue mich darüber, dass die allermeisten Staaten der Europäischen Union da mitmachen und dass wir mit den europäischen NATO-Partnern auch großes Einvernehmen haben. Es war eine der großen Überraschungen, glaube ich, in Washington, dass Rutte als Generalsekretär der NATO eben eine Position formulierte, die nicht nur die NATO-Position, sondern auch die EU-Position war, zum Beispiel zur Grönland. Und dass Norwegen und Großbritannien, beides bekanntermaßen keine EU-Mitglieder, doch da mit der Europäischen Union an einem Strang ziehen. Und wenn wir dann noch dazu kämen, das Einheitsprinzip in der Abstimmung in außenpolitischen Fragen zu überwinden, Klammer auf, daran ich leider nicht glaube, weil es ein Einzelner sehr blockieren kann, dann wären wir echt ein Stück weiter.
Das Thema können wir leider nicht mehr aufmachen. Wir bleiben aber dran, das verspreche ich Ihnen. Frau Brugger, Herr Hart, vielen Dank fürs Kommen, für die Diskussion im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt auch heute das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.